Wir sind zum dritten Abschnitt im Römerbrief gekommen, und zwar zu Kapitel 3, Vers 21. Dieser dritte Abschnitt geht bis zum Ende von Kapitel 5. Hier geht es um das Wesen des Heils. Wir haben gesehen, wie Paulus die Notwendigkeit des Heils herausstellt. Unter Heil verstehen wir Rettung. Nicht nur Rettung von dem zukünftigen Zorn, sondern Rettung von der Sünde und der Kraft der Sünde jetzt. Es geht auch um die Auswirkung des Heils. Das Wesen dieses Heils will Paulus jetzt besprechen, ab Kapitel 3, Vers 21. Hier sagt Paulus zuerst in Kapitel 3, 21 bis 31, also in dem Teil von Kapitel 3, der noch übrig ist. In diesem letzten Teil von Kapitel 3 geht es um die Offenbarung der Gerechtigkeit. Die Offenbarung der Gerechtigkeit. Und über diese Gerechtigkeit wollen wir nun etwas hören. Ich lese zuerst die Verse 21 und 22. Jetzt aber ist, unabhängig vom Gesetz, Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, Gottes Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus für alle und auf alle, die glauben, denn es ist kein Unterschied. In Vers 21 hält Paulus fest über diese Gerechtigkeit, die Gott jetzt offenbart, dass sie außerhalb vom Gesetz ist. Das heißt, abseits oder getrennt von oder ohne Gesetz, ohne dass man das Gesetz einhalten muss, kann man hier gerechtfertigt werden. Man muss nicht das Gesetz gehalten haben. Diese Gerechtigkeit ist nicht eine Gerechtigkeit, die durch oder über das Gesetz käme. Ebenfalls in Vers 21 hält Paulus das zweite fest über die Offenbarung der Gerechtigkeit, dass sie vom Alten Testament aber bezeugt ist. Wenn sie nicht durch das Gesetz kommt, dann ist sie aber durch das Gesetz bezeugt worden und durch die Propheten. Durch das Gesetz bezeugt heißt, dass im Gesetz Vorschriften waren, die hinwiesen auf die kommende Gerechtigkeit, die man jetzt durch das Gesetz nicht bekäme. Und da denken wir vor allem an die Opfer, an die Einrichtungen zur Befreiung von der Strafe des Gesetzes. Diese Einrichtungen, diese Opfer wiesen hin auf ein künftiges Opfer. Da waren nicht nur die Blutopfer, da waren auch die Freistädte, zu denen man fliehen konnte. Es gab viele Bilder und Hinweise im Gesetz auf eine kommende Gerechtigkeit, auf eine kommende Erlösung. Und wie dann diese Gerechtigkeit bei den Propheten bezeugt ist, das kennen wir wohl noch besser, besonders durch Jesaja, aber auch durch andere Propheten. Jesaja 53 zum Beispiel, diese klassische Prophetie auf den Tod von Jesus Christus. Bezeugt, sagt Paulus, vom Gesetz und von den Propheten. Das ist das Zweite, das er über die offenbarende Gerechtigkeit sagt. In Vers 22 sagt er ein Drittes über diese Gerechtigkeit. Sie kommt durch den Glauben. Gerechtigkeit Gottes durch Glauben an Jesus Christus. Das heißt durch Vertrauen. Man vertraut in ihn und in die Botschaft, auf die Botschaft über ihn. Man setzt sein Vertrauen auf die gute Botschaft des Evangeliums, von Jesus Christus auf seine Person, die als den Bürgen, als den Stellvertreter, Glauben an Jesus Christus. Das vierte kommt dann in Vers 23. Denn alle sündigten, deshalb ist es ohne Unterschied. Ohne Unterschied, weil jeder sie braucht. Das ist das vierte. Alle brauchen sie, alle brauchen die Gerechtigkeit. Alle sündigten und sie erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Dieses Wort für sündigen bedeutet daneben treffen. Hamartia. Man denke sich eine Scheibe, eine Zielscheibe, und nun muss man in die Mitte treffen. Und man trifft nicht, man kommt nicht ran. Oder man denke an ein Maß. In der kanadischen Polizei am Anfang, da musste man so und so groß sein. Und wenn man nur ein Stück eines Zentimeters zu kurz kam, dann durfte man nicht zur Polizei. Damals, als der Wilde Westen noch erobert werden musste, beziehungsweise nicht erobert, sondern die Gesetz und Gerechtigkeit eingeführt werden mussten. Die Indianer durften ja ruhig bleiben, aber es musste Frieden sein, es musste Gesetz herrschen. Und dann brauchte man tüchtige junge Männer. Und die haben sie vom Osten des Landes geholt und die ritten dann in den Westen. Aber die mussten gewisse Qualifikationen haben. Und wenn sie nicht genau diesen entsprachen, kam nicht in Frage. Und Gottes Maßstab ist genau. Und wenn wir nicht rankommen, Jakobus sagt anschließend an ein Wort des Alten Testamentes, wenn man nur an einem fehlen würde, dann wäre das wie wenn man das ganze Gesetz gebrochen hätte. So genau ist das. Gott ist da penibel. Er macht keine Abstriche an seine Heiligkeit. Alle brauchen sie, aber gerade deshalb, weil Gott nicht nur heilig ist, sondern barmherzig. Ja? Deshalb kann jeder da kommen, wie wenig oder wie viel ihm noch fehlt. Da kann der Gerechte kommen, der auch Sünder ist, und der Verwahrloste, der alles verfuscht hat, der letzte Sünder kann da kommen. Alle brauchen sie. Warum ist es hier, warum wird von der Herrlichkeit Gottes gesprochen? Die Herrlichkeit Gottes ist die Herrlichkeit seines Wesens, seines Charakters. Gott ist bei weitem herrlicher denn wir, nicht nur in seiner Größe, sondern auch in seinem Charakter. Und hier wird an seinen Charakter gedacht, an sein moralisches Wesen, nicht an seine Größe, an seine Allgegenwart. Unser Mangel an Allgegenwart ist nicht Sünde, aber hier geht es um Sünde. Deshalb geht es um die Herrlichkeit Gottes, die Heiligkeit und Liebe ist, sein Charakter. Und da denken wir an das Ebenbild im Menschen. Das Ebenbild des Menschen, das Ebenbild Gottes im Menschen ist verstümmelt. Und dieses soll wiederhergestellt werden. In dem Sinne brauchen alle Gerechtigkeit und Umbildung, Umformung, eine Veränderung. Das fünfte, das Paulus festhält, kommt in Vers 24. Ihnen wird Rechtfertigung geschenkt. Das griechische Wort bedeutet schenken. Rechtfertigung wird geschenkt. Durch seine Gnade. Es ist einfach Gnade und Geschenk, genau wie in Epheser 2, Vers 8. Nicht aus Werken, sondern es ist seine Gnade, die wird uns gegeben. Gnade ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Die Liebe nimmt die Form der Gnade an. Und weil es Gnade ist, bekommen wir diese Rechtfertigung, diese Gerechtigkeit als Geschenk. In den Versen 24 und bis 26 spricht dann Paulus davon, dass diese Gerechtigkeit, die Gott offenbart im Evangelium, durch die Person von Jesus Christus kommt. Vers 24 und 25. Sie werden geschenkweise gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Hier wird der Name umgekehrt. In Vers 22 hatte er Jesus Christus. Jetzt hebt er hervor in Vers 24, dass es um den Messias geht, den Messias Jesus. Und nun merken wir das erste Wort in Vers 25, welchen Gott darstellte. Eine Person ist dargestellt worden zu einem Gnadenstuhl. Haben Sie Gnadenstuhl in Ihrer Besetzung oder haben Sie ein anderes Wort? Sühndeckel vielleicht? Oder Sühneort? Sühne, Sühnopfer. Es geht hier um das Bild des Sühndeckels und das Blut, das auf den Sühndeckel gesprengt wurde. Dieser Ort, ja. In der Stiftshütte gab es das Heilige und das Allerheiligste. Und die Bundeslade befand sich im Allerheiligsten hinter dem Vorhang. Dort war ein Deckel auf dieser Bundeslade und ein Guss mit dem Deckel waren die Cherubim, zwei Cherube. Nach dem Hebräischen nennen wir sie Cherubim. Zwischen diesen Cherubim, da musste auf den Deckel, auf den horizontalen Deckel, Blut gesprengt werden, einmal im Jahr am Versöhnungstag vom hohen Priester. Und von dem Ort aus, sagt Gott zu Mose, werde ich mit euch sprechen. Aufgrund des Blutes auf dem Sühndeckel. Warum gerade da? Weil in der Bundeslade die 10 Gebote waren. Das Gesetz ist gebrochen worden. Aber durch ein Opfer wird jetzt dieser Ungehorsam gesühnt. Und dieser neue Sühndeckel, den wir haben, dieser Sühneort, ist eine Person, nicht ein Deckel. Nicht nur etwas, nicht nur nicht einmal ein Tier, sondern die höchste Person, die man sich denken kann. Gott im Fleisch geoffenbart hat sein Blut für uns vergossen am Kreuz. Unsere Sühnung, das Sühnungsmittel, ist eine Person, Jesus Christus. Darum geht es. Durch Jesus Christus kommt sie, nicht durch Eigenleistung, nicht durch ein System, nicht durch etwas anderes. Der Mensch versucht das immer wieder raffiniert von sich aus dahin zu kriegen, aber es klappt nicht. Durch den Glauben an sein Blut. Es geht also nicht nur um das Leben von Christus, sondern um seinen Tod, durch sein Blut. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen der Duldung von vorher geschehenen Sünden in der Langmut Gottes. Dies bringt uns, dieser letzte Satzteil, bringt uns zu einer siebten Beobachtung bei diesem ersten Teil. Die Gerechtigkeit wird geoffenbart. Die Gerechtigkeit, die Gott im Heil von Jesus Christus offenbart, ist eine neue Gerechtigkeit. Sie ist eine neue Gerechtigkeit. Und da möchte ich hinweisen auf mehrere Ausdrücke in diesen ganzen Versen, beginnend mit Vers 21. Wir lasen Vers 21. Jetzt aber ist, unabhängig vom Gesetz, Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Mit anderen Worten, diese Gerechtigkeit, die jetzt zur Verfügung gestellt wird, gab es vorher nicht. Ich komme eben von einer Bibelschule, wo ich eine Woche Gastvorträge hielt. Und da war es sehr schwer für einige Schüler, besonders solche, die sich etwas besser auskannten in der Bibel oder schon studiert hatten, es war schwierig für sie zu verstehen, dass dies etwas Neues sei. Besonders im Blick auf zum Beispiel Gottes Wort an Abraham, 1. Mose 15. Das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das kennen wir, dieses Wort. Oder wer Psalm, das ist 32, 31, Paulus führt diese Stelle an in Kapitel 4. Wohl dem die Sünden vergeben sind. Ich habe Ihnen gesagt, Sündenvergebung gibt es nicht vor Pfingsten. Das konnten die gar nicht verstehen. Dann hat einer der schon etwas Theologie studiert hatte, dann vom Griechischen her noch versucht zu zeigen, dass es aber dasselbe Wort, Johannes tauft zur Vergebung der Sünden und so weiter. Ja, aber jetzt merken wir, dass gewisse Worte oder Wörter, Ausdrücke einmal so gebraucht werden. Wir müssen nicht nur eine Stelle beachten in der Bibel, die ganze Bibel ist Gottes Wort. Und jetzt müssen wir alle Verse berücksichtigen, wenn wir einen verstehen wollen. Und wenn Paulus hier sagt, es gibt eine Gerechtigkeit, die ist neu und um die geht es, dann müssen wir die Gerechtigkeit, von der bei Abraham und David die Rede ist, qualifizieren oder relativieren. Schlagen Sie mal auf, vielleicht hilft das. Hebräer 10. Hebräer 10. Ich finde dieses beachtenswert. Ich habe das nirgendwo so gefunden wie hier an dieser Stelle. Und das hat mir geholfen. Hebräer 10, Vers 1 bis etwa 3 oder 4. Weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Güter hat, nicht das Ebenbild der Dinge selbst, so kann es auch nicht mit den gleichen alljährlichen Opfer, welche man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals vollkommen machen. Die haben es also nicht, ja? Aber wir haben es. Das heißt, das Letzte, das es braucht, das hatten die nicht. Wir haben es. Ja. Vers 2. Hätte man, wenn es das ihnen gegeben hätte, was es brauchte, hätte man sonst dann nicht aufgehört zu opfern? Wenn die, die den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, sie wären ja dann gereinigt, kein Bewusstsein, kein Gewissen von Sünden mehr gehabt hätten, da ist es. Sie und ich nehmen das viel zu selbstverständlich, dass bei unserer Bekehrung eine Entlastung des Gewissens kam. Das haben die nicht gekannt. Das heißt nicht, dass sie dauernd ein schlechtes Gewissen hatten. Aber nicht gerade das, das wir bekommen durch den Einzug des Heiligen Geistes. Wenn wir glauben an Jesus, dann geschieht etwas bei uns. Das wollte man in der Reformation nicht wissen. Das war Schwärmerei. Und in der ganzen Orthodoxiezeit ist das Schwärmerei gewesen, wenn pietistisch gesonnene Täufer und so weiter von Gewissheit des Heils sprachen, von einer Verwandlung und so weiter. Das war Schwärmerei. Nun wollten wir nicht so weit gehen oder unsere Vorfahren wollten nicht so weit gehen und von einer inneren Stimme sprechen. Einige ja, aber auch abseits davon. Es braucht keine innere Stimme, um hier etwas von Verwandlung zu sprechen. Gott sei Dank ist diese Wahrheit dann doch aufgetaucht, auch in den traditionellen Kirchen durch Zinzendorf, Wesley und so weiter, Spener, Franke. Da beginnt man doch zu merken, das braucht noch eine Bekehrung, eine Wiedergeburt. Aber eben in dieser Erfahrung, von der wir wissen, gibt es nicht nur, was man in der Theologie forensische Rechtfertigung nennt, sondern echte Verwandlung. Forensisch heißt juristisch, vor dem Gesetz, gerecht gesprochen. Das war die Auffassung damals. Luther, wir sind gerechtfertigt, aber wir bleiben, wie wir sind. Und dennoch hat er wohl eine Wiedergeburt erlebt. Aber in der Theologie, in seiner Auffassung, ist es nicht klar. Und deshalb mangelt es in jener Zeit an der Verkündigung einer echten Bekehrung und Wiedergeburt. Das hätte ganz anders ausgesehen, wenn man das verkündet hätte. So gab es nur eine reformierte katholische Kirche. Man dachte ja auch nicht an eine neue Kirche. Man dachte nur daran, die bestehende Institution zu reformieren durch besseres Evangelium. Aber eben, man hatte nicht genug Evangelium. Und als das Neue kam, die neue Form, waren die Leute wie vorhin. Einige haben es kapiert und bei denen hat der Heilige Geist wohl dieses Neue bewirkt. Aber weit und breit ging es sogar schlimmer zu als vorher. Das hat man erkannt. Der Mensch braucht Verwandlung. Und das ist das Neue. Das kennt man früher nicht. Man kennt nicht die Wiedergeburt. Man kennt nicht die Entlastung des Gewissens. Man kennt nicht das neue Leben. Und deshalb braucht man das Gesetz, den Zaun um sich her, ja, sodass man orientiert ist. Und es gibt Christen, die wollen heute noch so leben. Die leben nicht von Jesus Christus im Wort und in sich selbst. Die leben nicht von dem neuen Leben. Sie wollen wissen, wo will ich, ja, was muss ich jetzt tun? Und wie muss ich da leben? Und so sieht das aus. Wollen immer noch diesen Zaun haben. Natürlich, das ist ein bisschen leichter manchmal, wenn alles so vorgeschrieben ist. Sie haben aber viel weniger Freiheit. Und auch jetzt, wo die große Forderung immer wieder kommt, die Regierung muss sich einschalten, sodass die Chemie einmal spurt. Ja? Passen wir auf, das bringt Unfreiheit. Ja? Es braucht Selbstdisziplin. Und das kann nur letztlich durch das Evangelium kommen. Deshalb sollen wir diese Leute für Jesus gewinnen, damit von innen her eine Weisheit kommt, wie man sich auch auf der Erde zu verhalten hat. Nun, wir kommen zurück. Also das kennen die nicht durch diese Opfer. Und das ist das Neue. Was müssen wir dann von Abraham sagen? Ich würde das prophetische Gerechtigkeit nennen. Das heißt, sie wird ihm zugeschrieben auf sein Konto. Ja? Er hat es, aber nicht in seinem Innern. Es ist ihm gut geschrieben auf seiner Bank, himmlischen Bank. Es gehört ihm, es ist sein Vorteil. Und wenn er stirbt, geht er in die Gegenwart Gottes ein, ja? Aufgrund des kommenden Einsatzes des Sohnes Gottes. Aber jetzt im Leben kennt er das nicht, was wir kennen. Das ist neu, sagt Paulus. Geoffenbart oder, Entschuldigung, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, aber noch nicht geoffenbart. Und dann Vers 25 eben im zweiten Teil. Durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen der Duldung oder Nachsicht, Duldung von vorhergeschehenen Sünden in der Langmut Gottes. Vielleicht denken Sie auch, bitte?
Ja.
Die Frage genau? Was?
Wie jetzt der entscheidende Unterschied ist des ganz Neuen.
Aha.
Allein durch Glauben war er auch einfach gerecht, nicht durch das Gesetz.
Ja, ja. Es wird ihm zugerechnet, sagt Paulus, aber er erlebt es nicht in seinem Gewissen. Er muss auch noch opfern. Er muss auch noch seine Opfer darbringen. Er muss sich auch halten an den wenigen Gesetzen, die es damals gibt. Es gab einige. Er kennt nicht das neue Leben aus dem Heiligen Geist. Das kommt erst mit Jesus Christus. Aber bei uns ist nicht nur vor dem Gesetz gleichsam Freispruch, sondern wir leben aufgrund davon, dass Jesus wirklich Sünden weggenommen hat. Das ist jetzt Geschichte. Da ist etwas geschehen von Gott aus. Nicht nur ein Tod eines Rabbiners oder eines Juden, sondern da hat Gott gehandelt. Da ist Gott versöhnt worden. Aufgrund davon, wenn wir glauben, geschieht Vergebung. Nicht nur wird sie uns zugesprochen, sondern sie geschieht in der Entlastung unseres Gewissens, sodass wir wirklich frei sind. Und wenn das nicht da ist, dann brauchen wir nur zum Wort zu gehen und das im Vertrauen anzunehmen. Dann kann der Heilige Geist diese Entlastung wirken. Aber damals musste Gott Nachsicht üben. Damals, weil Jesus noch nicht gestorben war, wenn Menschen sündigten, aber mit Gott rechneten und mit seinem kommenden Heil, dann konnte er gleichsam ein Auge zudrücken. Er musste sie nicht töten. Obwohl kein Opfer dafür war, ein Bulle oder ein Ochse, das genügte doch nicht. Das ist kein Mensch. Das kann nur ein Zeichen sein von einem Opfer. Das heißt, wenn jemand sündigt, verdient er den Tod, aber wird nicht getötet. Warum? Weil in Erwartung dessen, was noch kommt, Gott jetzt zurückhält. erduldet. Erduldet dieses gesündigt haben, weil man hier vertraut auf Jesus Christus, den kommenden Messias. Aber wenn Jesus Christus kommt, dann zeigt Gott seine Gerechtigkeit. Das heißt, dann zeigt er, jetzt seht ihr, ich hatte ein Recht, damals Geduld zu haben. Jetzt seht ihr, jetzt ist es gekommen. Jetzt habe ich die Sünde in meinem Sohn weggenommen. Ich war also gerecht, als ich dort nicht gleich strafte. Ja. Denn man ist ungerecht, wenn man nicht straft. Ja. Aber Gott hat gewartet mit der Strafe, weil einmal sein Sohn die Sünde wegnehmen würde. Und deshalb, sagt Paulus, ist das Kreuz ein Erweis der damaligen Gerechtigkeit Gottes. Und weil dieser Gott dauernd gerecht ist, kann er jetzt auch rechtfertigen. Das ist dann die Schlussfolgerung für Paulus. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen der Duldung von vorher geschehenen Sünden in der Langmut Gottes, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, damit er gerecht sei und rechtfertige den, der an Jesus glaubt. Also die Gerechtigkeit, die Gott im Heil Jesu Christi offenbart, ist eine neue. Das war das siebte. Wir kommen zum achten in dieser offenbarten Gerechtigkeit. Was sagt Paulus noch über sie? 27 und 28. Selbstleistung ist ausgeschlossen. Jede Selbstleistung ist ausgeschlossen. Wo bleibt also das Rühmen? Darf der Mensch nicht selbstbewusst sein? Ist er nicht etwas? Rühmen ist ausgeschlossen. Es wurde ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Jetzt merken wir, dass das Wort Gesetz verschieden gebraucht wird. Ja? Glaube ist wie ein Gesetz, als eine Regel, ja? Als eine Linie. So geht es. Im Evangelium geht es ohne mosaisches Gesetz, aber durch die Regel, das Gesetzte des Glaubens. Das ist fest, es geht nicht anders, es geht nur durch den Glauben. Und so ist der Glaube etwas Gesetztes, ein gesetzter Weg des Heils. Vers 28. Wir rechnen also damit, dass ein Mensch durch den Glauben gerechtfertigt ist, ohne Werke des Gesetzes, ohne Selbstleistung. Das ist ausgeschlossen. Verse 29 und 30 sagt Paulus ein neuntes. Es gibt nur einen Weg, weil es nur einen Gott gibt. Diese Gerechtigkeit ist der einzige Weg. Dieser Glaube ist der einzige Weg. Grund, es gibt nur einen Gott. Deshalb kann es nur einen Weg geben. Dieser Gott hat nicht zwei Wege. Oder ist Gott allein der Judengott? Nicht auch derer aus den Völkern? Ja, auch ihr Gott, da es doch ein Gott ist, der rechtfertigen wird die Beschneidung aus Glauben und die Unbeschnittenheit durch den Glauben. Interessant, wie Paulus die Präpositionen wechselt. Haben Sie das auch in Ihrer Übersetzung? Aus Glauben bei der Beschneidung, durch Glauben bei der Unbeschnittenheit. Ich meine, was Paulus hier sieht, ist, dass ein Jude ja im Wort Gottes ist. Wenn er zur Zeit Jesu ein treuer Jude ist, wie ein zu Gott hingewandter, und dann kommt Jesus, dann empfängt er das, was Jesus bietet, aus seinem Glauben. Er ist in gewissem Maße schon im Glauben, aus Glauben kommt er dann zu Jesus. Aber der Unbeschnittene ist überhaupt noch nicht dabei. Und der muss durch den Weg des Glaubens zu Jesus kommen. Vielleicht eine kleine Nuance. Und letztens, zehntens, der Glaube bestätigt das Gesetz. Das Gesetz wird nicht aufgehoben oder missachtet, sondern durch den Glaubensweg zur Gerechtigkeit bestätigt. Weil ja Jesus wegen des Gesetzes gestorben ist. Weil das Gesetz gerechte Forderungen stellte, man es aber nicht eingehalten hat, ist Jesus gestorben. Und wenn man an Jesus glaubt, dann sagt man, das Gesetz hatte recht, ich habe nicht recht. Beseitigen wir also durch den Glauben das Gesetz? Auf keinen Fall, sondern wir richten das Gesetz auf. Nun, da könnte man eine ganze Menge Fragen wieder haben. Aber die wird Paulus schon klären. Jetzt kommen wir zum zweiten Unterabschnitt. Dies waren die Verse 21 bis 31 in Kapitel 3. Im Heil offenbart Gott seine Gerechtigkeit. Wir könnten das A nennen. Wir könnten jetzt zu Unterabschnitt B kommen. Beginnend mit Kapitel 4, Vers 1. Dieser Unterabschnitt umschließt die Verse 1 bis 23. 1 bis 23. Hier geht es speziell noch einmal um die Voraussetzung des Glaubens. Paulus weitet sich etwas aus auf diesem Thema, die Voraussetzung des Glaubens. Und um seine lieben jüdischen Freunde in Rom zu gewinnen, will er jetzt aus dem Alten Testament zitieren. Gut, ja. Nun wollen wir dreierlei hier festhalten in Bezug auf diese Beispiele, diese Voraussetzung des Glaubens, im bereits im Alten Testament bezeugt. Paulus gibt nun alttestamentliche Beispiele für die Voraussetzung des Glaubens. Das heißt, Paulus will hier beweisen, der Weg des Glaubens ist nicht ein neuer. Das war immer so, dass man mit Gott nur über den Glauben zurechtkam. Das will Paulus jetzt zeigen, dass das nichts Neues ist. Glaube war immer der Weg, auf dem man mit Gott zu tun hatte. Ich sagte, dreierlei wollen wir festhalten. Erstens, Abraham und David werden besprochen in den Versen 1 bis 8. Abraham und David. In den Versen 1 bis 5 hält Paulus hier fest in Verbindung mit diesen alttestamentlichen Gläubigen, dass der Unbeschnittene, zum Beispiel Abraham, durch den Glauben gerechtfertigt wurde. Ein unbeschnittener Abraham wird nur durch den Glauben gerechtfertigt. 1 bis 5. Was sollen wir also sagen? Dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch gefunden habe. Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt wurde, hat er etwas zum Rühmen. Jedoch nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott, 1. Mose 15, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Also war es doch durch den Glauben. Ja? Aber dem, der wirkt, dem wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet. Sehen Sie, wie Paulus Glaube und Gnade organisch verbunden sieht? In Vers 3 zitiert er 1. Mose 15, und da stand von Glauben. Und jetzt sagt er, das ist Gnade, wenn es nur durch Glauben ist. Wenn jemand aber im Gegensatz zum Glauben arbeitet, leisten will, wirkt, dann geschieht es nicht durch Gnade. Ja? Wenn es nicht Glaube ist, dann ist es nicht Gnade. Ja? Dem, der wirkt, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Aber dem, der nicht wirkt, darauf verzichtet, aber an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Jetzt hat er gezeigt, bei Abraham geschieht es durch den Glauben. David, Verse 6 bis 8. David wird gerechtfertigt ohne Werke, gleich wie auch David die Glückseligkeit des Menschen ausspricht. Dem Gott Gerechtigkeit unabhängig von Werken zurechnet. Und er zitiert, Glückseligkeit ist das Los derer, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt wurden. Glückseligkeit ist das Los des Mannes, dem der Herr Sünde gar nicht zurechnet. Also wird David gerechtfertigt ohne Werke, unabhängig von Werken. Paulus hat also klassische Beispiele angeführt, um zu zeigen, dass es ohne Werke, ohne Beschneidung geht. Zweitens, Verse 9 bis 12. Rechtfertigung geschieht auch ohne Ritus, ohne Zeremonie, ohne Beschneidung zum Beispiel. Die Beschneidung war ein Bestandteil später des Gesetzes. Deshalb wird Paulus hier Beschneidung und Gesetz zusammen sehen. Verse 9 bis 12. Rechtfertigung ohne Zeremonie, schon im Alten Testament, deshalb auch jetzt. Ja. Diese Glückseligkeit also, von der David spricht, beruht sie auf der Beschneidung oder auch auf der Unbeschnittenheit? Denn wir sagen, dass der Glaube Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Mit anderen Worten, Abraham kannte die Glückseligkeit auch. Wie wurde die Gerechtigkeit ihm also zugerechnet? Als er in der Beschneidung war oder in der Unbeschnittenheit? Nicht in der Beschneidung, das war vor dem, sondern in der Unbeschnittenheit. Also beweist er, dass Abraham ohne Beschneidung gerechtfertigt wurde. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er in der Unbeschnittenheit hatte. Übrigens etwas Sprachliches. In Vers 11, und es gibt, glaube ich, noch ein Beispiel, haben wir ein Beispiel davon, dass der zweite Fall, der Westfall, auch gebraucht werden kann, nicht im Zeichen des Besitzes, sondern im Zeichen der Parallelität oder der Identität. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen liest. In Vers 11, er empfing das Zeichen der Beschneidung. Zeichen ist hier nicht etwas, das Beschneidung hat. Ja? Das der Beschneidung ist Westfall. Die Beschneidung, der Beschneidung, der Beschneidung, die Beschneidung. Ja? Kennen wir die deutsche Grammatik? Ja. Nur, dass Sie mitkommen. Ja. Also, das Zeichen der Beschneidung. Beschneidung steht im Westfall. Und wenn es heißt, das Zeichen der Beschneidung, denken wir normal an Besitz, als ob die Beschneidung irgendwie ein Zeichen hätte. Nee, das Zeichen ist nicht etwas anderes hier als Beschneidung, als hätte die Beschneidung ein Zeichen. Sondern die Beschneidung ist das Zeichen. Ja. So gebraucht das Griechische sehr oft den Westfall. Ich sage dieses, weil an einigen anderen Stellen, wo man mir wörtlich übersetzt hat, wir im Deutschen West denken können oder im Besitz denken könnten, aber exegetisch oder sinngemäß meint die Schrift da dasselbe. Das heißt, die Beschneidung ist als Zeichen gegeben. Zeichen der Beschneidung heißt Zeichen, dass die Beschneidung ist. Noch ein anderes Beispiel könnten wir gerade hier, fällt mir gerade ein, Römer 8, Vers 29, damit wir verstehen, wie wesentlich das sein kann. Welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Da haben Sie den Westfall bei Sohn. Seines Sohnes. Das ist aber nicht etwas, das der Sohn besitzt, sondern ist. Der Sohn hat nicht ein Ebenbild, er ist das Ebenbild. Unser Vorbild. Wir haben ihn als Ebenbild, ja? Aber er ist das Ebenbild, dem wir gleich werden sollten. Jetzt können wir von der Grammatik zurückkommen. Diese Beschneidung war also ein Zeichen und ein Siegel, als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er in der Unbeschnittenheit hatte, um Vater aller zu sein, die in der Unbeschnittenheit glauben, damit auch ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet würde. Und Vater der Beschneidung zu sein, nicht allein denen, die aus der Beschneidung sind, sondern auch denen, die sich nach den Fußstapfen des Glaubens ausrichten, den unser Vater Abraham in der Unbeschnittenheit hatte. Verse 11 und 12 sind etwas schwierig zu verstehen. Ich will es jetzt sinngemäß wiedergeben. Paulus sagt, dass Abraham in seinem Glauben Vater geworden ist, Beispiel geworden ist für uns oder für Menschen heute. Vater geworden ist von zwei Gruppen von Menschen. Weil er, Abraham, glaubte, als er noch nicht beschnitten war, ist diese Tatsache ein Beispiel für andere Menschen, die glauben, wenn sie nicht unbeschnitten sind. Wenn sie nicht beschnitten sind. So ist der glaubende, unbeschnittene Vater ein Glaubensvater, ein Beispiel für unbeschnittene Glaubende heute. Zweitens, weil Abraham der Vater des Volkes Israels ist und glaubt, wann immer auch, ja. Aber weil er als Glaubender der Vater des Volkes Israels ist, deshalb ist er auch ein Beispiel für beschnittene Glaubende. Aber jetzt schränkt Paulus ein. Nicht nur für Beschnittene grundsätzlich, sondern für solche Beschnittene, die auf ihre Beschneidung verzichten als Leistung, sondern nur glauben. Es geht um glaubende Beschnittene, sagt Paulus. Für die ist Abraham spezifisch ein Beispiel. Es geht also immer um Glaubende, aber sie können aus einem oder dem anderen Bereich kommen. Mit anderen Worten, Paulus beweist hier, dass Beschneidung nichts ausmacht für den Glauben. Man kann beschnitten sein, man kann unbeschnitten sein. Das ist nicht das Kriterium. Bei Abraham sieht man beides, ja. Man kann so oder so sein, es kommt auf den Glauben darauf an. Das wollte Paulus hier zeigen, mit diesem Hinweis in den Versen 9 und 12 bis 12. Und jetzt kommt noch das Dritte. In diesem Abschnitt 1 bis 23, die Verse 13 bis 23. Noch einmal betont er Rechtfertigung ohne Gesetz, weil der Glaube die Voraussetzung ist, geht es ohne Gesetz. Und das zeigt er jetzt aus dem Alten Testament. 13, denn nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seinem Samen die Verheißung gegeben, dass er der Erbe der Welt sein sollte, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, dann ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung ist aufgehoben. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. Warum Zorn? Weil niemand es hält. Und das Gesetz nicht nur Vorschrift ist, sondern es gibt auch ein Strafgesetzbuch. Wenn man das Gesetz nicht einhält, gibt es Strafe. Und weil niemand es einhält, bewirkt das Gesetz im Resultat also nur Zorn. Deshalb hat man nichts davon, wenn man mit dem Gesetz umgeht. Das Gesetz bewirkt Zorn, denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Aber jeder übertritt, deshalb hat man es letztlich immer mit dem Gesetz zu tun. Darum ist es aus Glauben, weil es nicht aus dem Gesetz sein kann. Und das zeigt er bei Abraham, also aus dem Alten Testament. Darum ist es aus Glauben, damit es aus Gnade sei, nicht aus Verdienst. Damit die Verheißung der Gerechtigkeit, darum geht es, die Verheißung der Gerechtigkeit, dem ganzen Samen fest sei, damit niemand ausgeschlossen sei. Gott liebt sie und will nicht, dass sie verloren gehen. Damit die Verheißung dem ganzen Samen fest sei, nicht allein dem vom Gesetz, sondern auch dem vom Glauben Abrahams. der unser aller Vater ist, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Das war eine Klammer, der erste Teil von Vers 17 ist eine Klammer. Wir müssen zurück zu Vers 16, Ende von Vers 16. Der unser aller Vater ist, Mitte von 17 jetzt, vor Gott. Er ist Vater vor Gott. Vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Der gegen Hoffnung auf Hoffnung glaubt und so weiter. Hier kommen wir schon in einen etwas neuen Gedanken, den sollen wir vielleicht aufheben für die Zeit nach der Pause. Machen wir hier einen Strich.